Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
Heute könnte es wild werden in Meilen und Zeilen. Wir haben den berühmtesten Wüstenläufer Deutschlands dabei, Raphael Fuchsgruber, die sexiest runner alive, Tanja Schönbaum, und den verrücktesten Ultraläufer Deutsch-Hollands, würde ich sagen, Philipp Jordan, der mit mir gerade die Elbe runter ist, und zwar gleichzeitig mit Raphael und Tanja. Ihr seid quer durch die Wüste von Namibia 1000 Kilometer gelaufen. Euer Buch heißt Running Wild in Africa. Wie wild war es, Raphael?
Jetzt häng ich. Das war sehr wild, aber Running Wild heißt ja, hat ja auch so einen Sprachwitz. Das heißt ja im Englischen, glaube ich, irgendwie, wenn du verrückt bist.
Wenn man oder durchdreht, genau.
Durchdrehen, genau. 17 Tage, 1043 Kilometer.
Wahnsinn.
Das ist halt schon bekloppt. Wild im Sinne von, es hat gestaubt und wir haben da eine Staubwolke hinter uns gelassen. Das geht nicht. Das habt ihr ja gerade erlebt, wenn man so lange. Ihr wart, glaube ich, 800 Kilometer unterwegs.
Ja.
Wenn man so lange unterwegs ist, ist das auf eine andere Art und Weise wild, dass man überhaupt die Idee hat und wie die entsteht und dass man das dann macht und durchzieht. Das ist schon irgendwie ziemlich abgefahren.
Ja.
Das Laufen an und für sich, das ist ja wie bei euch auch. Man steht morgens auf, trinkt seinen Kaffee und dann geht's los, bis man fertig ist. Ne?
Ja.
Das war ja. Aber wir sind, das ist ja so schwer. Wir kamen zurück und ganz ehrlich hatten wir überhaupt noch nicht kapiert, was wir gemacht haben, und haben uns ja, wie ihr auch, direkt ans Buch gesetzt, damit das jetzt im September rauskommt.
Genau.
Das heißt, aus dem Flieger an den Schreibtisch und dann durchschreiben. Und erst beim Schreiben ist uns das so ein bisschen klar geworden, was wir da gemacht haben. Die ersten paar Tage haben wir uns wirklich immer so gegenseitig dran erinnert, wenn es mal Stress gab oder irgendwas war, haben wir immer gegenseitig gesagt, Schatz, du weißt schon, dass wir letzte Woche noch in Namibia unterwegs waren und dort 1000 Kilometer gelaufen sind.
Ja.
Und dann hat der andere gesagt, ja Schatz, wenn du das so sagst, stimmt. Wir mussten uns das wirklich mal von außen zuführen, weil wir es überhaupt nicht realisiert haben.
Ja. Das ist lustig. Du warst derjenige, der mir damals zum Abschied gesagt hat, als ich den Rhein runtergelaufen bin, versuch, den Moment zu genießen. Nimm dir die Zeit dafür. Und ich hatte den Moment nach dem Rhein nie wirklich. Also, dass ich dann so, yeah, ich hab's geschafft und wuhu. Nur so viele kleine Momente danach, dass ich dachte, hey krass, ich hab's geschafft. Obwohl man vorher so lange darauf zulebt und sich so viel Druck macht, ist eigentlich da, im Gegensatz zu so einem Marathon oder irgend sowas, ist da dieser Zieleinlaufmoment irgendwie immer so antiklimatisch, zumindest bei mir. Ich hab's dieses Mal nämlich auch nicht gehabt, dass ich so einen Moment hatte. Hattest du denn dann beim Schreiben also einen Moment des unendlichen Glücks oder hast du es ähnlich empfunden wie bei mir immer bei deinen Abenteuern?
Wir beide haben ja schon sehr viel miteinander gemacht, Philipp und ich, und in den Podcasts. Und das ist ja immer mein Thema. Leute, es bringt ja nichts, wenn ihr irgendwas macht und genießt es nicht und haltet am Schluss nur die Medaille hoch oder das Buch und habt da unterwegs nichts gehabt. Und das war für mich, ich hatte ja mal in Namibia Jahre zuvor so ein Rennen gewonnen. Ne? Und da hatte ich diese Erleuchtung, dass ich da saß nachts vorm Zelt, ich war angekommen, war Erster in dem Rennen und saß da und dachte, ja und nu, genau das, was Philipp gerade sagte, wie genieße ich das? Ich konnte es überhaupt nicht genießen und habe mir damals 2013 auf die Fahne geschrieben, ganz oben drauf, du musst das genießen lernen, du musst dich damit beschäftigen. Das bringt alles nichts, wenn du das in dem Moment, wo du es machst, nicht genießen kannst. Und dann war Folgendes unterwegs. Ja. Tanja hat ja bitter gelitten, da kann sie gleich noch von erzählen. Sie läuft ja noch nicht so lang und hatte echt viel mit Schmerzen und körperlichen Problemen zu tun. Und ich habe mich lange damit beschäftigt, wie werde ich denn diesen Lauf genießen, und habe immer darüber nachgedacht, ich will das Laufen genießen. Und erst ab Kilometer 600, ehrlich, so lange hat es gedauert, obwohl ich mich lange damit beschäftigt habe, erst ab Kilometer 600 ist mir klar geworden, dass ich die ganze Zeit die falsche Denke habe. Nämlich, es geht nicht darum, das Laufen zu genießen. Weil wenn du jeden Tag, wir sind morgens um 7 raus, sind abends um 7 rein. Ihr habt ja auch jeden Tag irgendwie 50 Kilometer oder wie viel auch gemacht. Das kannst du gar nicht jeden Tag genießen, weil das ist nicht Genuss pur. Das wäre einfach gelogen. Aber, dass man dazu in der Lage ist, eine Idee zu entwickeln, dazu in der Lage ist, diese Idee auch umzusetzen und danach auch noch die erfolgreich umzusetzen, das heißt, die eigenen gesteckten Ziele zu erreichen. Das Gesamte, und das ist mir bei Kilometer 600 erst klar geworden, und da habe ich dann gesagt, so, jetzt bin ich eingelaufen oder warm gelaufen und jetzt kommt das Thema Genießen für mich, und zwar in der Gesamtheit. Und zwar nicht das Laufen als Genießen oder die Landschaft oder das Zusammensein mit Tanja, sondern das ganze Paket. Und da ist mir klar geworden, dass ich ja 600 Kilometer auf der falschen Spur unterwegs war, weil ich immer gedacht habe, boah, ist das geil, 12 Stunden am Tag zu laufen. Fuchsgruber, belüg dich nicht, das ist Quatsch, das tut weh, Gegenwind. Wie war der Spruch vom Tim? Er hatte nur in eurem Buch, ich hatte nur vor einem Angst, vor Nazis und vor Gegenwind. Gegenwind hatten wir jede Menge.
Tanja, genau, erzähl uns doch mal, also gleich am Anfang eures Buchs ist ja dein Zusammenbruch beschrieben. Was ist da passiert? Also man denkt ja kurz, du bist gestorben, aber nur halb, ne?
Ja, nur halb. Ich habe es aber auch irgendwie gedacht. Es war auf dem Weg zu Raphaels, an Raphaels Geburtstag, beziehungsweise am Abend, nee, war das an deinem Geburtstag oder am Abend vorher? Am Abend vorher. Ich muss dazu sagen, Raphael feiert seinen Geburtstag immer am Abend vorher. Wieso, weshalb, warum, erklärt er besser selber. Ja, auf jeden Fall sind wir gelaufen. Es war wie die Tage zuvor super heiß. Ich habe zu wenig Bull getrunken. Ich weiß es nicht. Ich war einfach komplett fertig schon von den Tagen zuvor. Und wir hatten die Checkpoints ziemlich weit auseinander an dem Tag. Und ich weiß noch, wir sind einmal, hatten wir, ich glaube, über 10 Kilometer kein Wasser. Und das war mir einfach zu viel. Und wir mussten viel marschieren. Wir hatten unglaublich viel Gegenwind. Und ja, ich merkte langsam, wie so die Kräfte nachließen. Und ich einfach auch, ja, nicht mehr konnte. Dann wurde es langsam dunkel. Und ich habe dann ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so viel mitbekommen, außer dass Raphael mich irgendwann nur noch eingehakt hat, weil ich von links nach rechts schwankte. Und ich hatte auch wirklich keine Lust mehr. Ich wollte einfach nur noch ankommen. Und Raphael hat dann auch sogar mit dem Walkie-Talkie den Nell angerufen, unseren Crew-Guide, und hat dann gesagt, so, wo seid ihr? Ich glaube, ihr müsst uns einsammeln. Und dann sind wir aber ein Stück weitergegangen und haben dann Licht weiter weg gesehen. Und das war dann auch das Team. Und Raphael hat dann nochmal angerufen oder per Walkie-Talkie Kontakt aufgenommen und hat gesagt, seid ihr das da hinten? Gebt doch mal ein Lichtzeichen. Ach ja, das seid ihr. Okay, dann kommen wir jetzt zu Fuß. Mhm. Und dann sind wir die letzten, ich weiß nicht, paar hundert Meter noch geschwankt gegangen. Raphael hat mich gestützt. Und in dem Moment, als wir dann ins Camp kamen, und Bruno vor mir stand, also Bruno, unser Arzt, genau, und mich in den Arm nahm und sagte, es ist zu hart für dich, oder? In dem Moment bin ich einfach komplett zusammengeklappt, weil ich in dem Moment die Verantwortung abgeben konnte. Und dann habe ich mich erstmal auf die Liege gelegt.
Also Tanja war einfach durchdehydriert und vollkommen erschöpft. Die hat wirklich wie jemand, der zu viel getrunken hat, die Breite der Straße die ganze Zeit vermessen. Dann habe ich sie halt an die Hand genommen.
Was die ganze Strecke, ich weiß es gar nicht.
Ja, also schon krass, also wie die Jungs bei uns hier am Pfingstfest morgens um 4.
So wie wir beiden und, früher.
Ja, oder ich auch mal irgendwann. Aber man hat schon Tierchen am Boden gesehen, wo keine waren. Man hat Unsinn geredet, sie war wirklich durch. Wow. Und als der Bruno sie dann, da ist ja wirklich wie ein Sack zusammengesackt, ne? Und ließ sich einfach fallen in die Arme vom Doc. Und dann haben wir sie auf so eine Lazarettliege gelegt und der Doc hat sich direkt um sie gekümmert mit Blutdruckmessen und Pulsmessen und so. Tanja kam dann irgendwann wieder, also Bruno hat dann nach 2-3 Minuten gesagt, ja, es ist jetzt nicht dramatisch, die Grundwerte stimmen. Und als er zu mir sagte, so Raphael, geh mal eine Cola holen, da wusste ich halt, okay, ne, die ist halt durch, aber jetzt gibt es mal ein bisschen Cola und es gibt ein bisschen was zu essen. Dann wird sie auch wiederkommen und was dann am nächsten Tag ist, das werden wir sehen, aber das passiert halt. Also auch, obwohl man drauf achtet und so. Es ist einfach, machen wir uns nichts vor, irgendwie das, was ihr gemacht habt, was wir gemacht haben. Das ist einfach irrsinnig anstrengend. Und die Bilder in den Büchern, die zeigen immer, wie schön das ist. Und man erzählt, dass man das geschafft hat. Aber zwischendurch gibt es halt wirklich Momente, wo so ein Ding auch kippen kann. Und das gehört auch dazu, weil das ist eine Challenge mit sich selber, hier bei uns im Team oder bei euch im Team, wo sowas dann passiert. Und es ist nicht immer eitel Sonnenschein. Und es gehört im Endeffekt auch zu einer guten Geschichte dazu, weil wenn wir jetzt da einfach nur durchmarschiert wären und hätten gesagt, ey, es war ein Kindergeburtstag, das wäre auch arrogant. 1000 Kilometer oder ja, 800 klar. Kilometer, das sind halt irrsinnige Strecken, ob du das jetzt auf dem Fluss machst oder daneben läuft.
Also ich finde, man muss schon mal sagen, dass das, was ihr gemacht habt, läuferisch nochmal eine ganz andere Nummer war und in der Wüste und natürlich kann man sich geil austauschen, weil wir in einer ähnlichen Situation waren. Deswegen meine Frage, bei mir war es so, dass ich die ersten 2 Wochen eigentlich die ganze Zeit Sorgen um meine Beine hatte. Also dass die ganze Zeit meine Beine so unter Hochspannung, also die Schienbeinausmuskulatur und die Hamstrings, dass ich dachte, ich bin Pinocchio, so steif war das alles. Und nach 2 Wochen, ich habe nämlich dann auch immer abends religiös mich abgerollt und massiert und mit Massagegerät und. Und trotzdem war es so, dass nach 2 Wochen auf einmal das weg war. Also dann war ich nur noch erschöpft und müde und hatte auch wirklich irgendwann keinen Bock mehr. Und habe übrigens auch gesagt, ach komm, genieß doch das Laufen. Aber ich hatte auf einmal keine Probleme mehr mit den Beinen. Hattet ihr auch sowas, dass das irgendwann so man gemerkt hat, jetzt weiß der Körper, ich muss hier jeden Tag hart drangenommen werden?
Also ich kann nicht sagen, dass es besser wurde.
Doch, es wurde besser.
Also ich meine nicht, ich hatte auch so Blasenprobleme und sowas, ist halt immer scheiße, weil es nervt. Aber ich meine so eine rein biomechanische Roboterleistung, die dann irgendwann bei mir einfach deutlich smoother lief und ich nicht morgens mehr so steif war und auch keine Angst mehr hatte irgendwie, dass mir, man hat ja doch Angst, weil ihr habt ja auch so einen Druck. Ihr habt ja auch einen Buchvertrag schon unterschrieben gehabt wahrscheinlich. Ihr habt ja auch
einen Filmvertrag.
Leute dabei gehabt. Also man hat ja einen Druck und deswegen hat man ja auch Angst, sich zu verletzen. Und ich hatte ein paar Mal so Momente, wo ich dachte, jetzt ist vorbei. Aber ab 2 Wochen wusste ich, jetzt ist nur noch anstrengend.
Naja, Angst ist so ein großes Wort. Wir haben uns natürlich auch Sorgen gemacht, dass man das nicht packt. Wobei mich das Drumherum mit Buch oder Film da nicht so interessiert. Weil im Vordergrund steht erstmal die Aufgabe, die wir uns da selber gestellt haben, für uns. Das war unser, ich hatte 60. Geburtstag, Tanja ein paar Tage später ihren 40. Das war unsere 100-Jahr-Feier.
Schöne Feier.
Die wir dann halt mit einem 1000-Kilometer-Lauf zelebriert haben. Sorgen waren schon da, aber wie du eben sagst, Philipp, mit Pinocchio. Also Tanja war unabhängig mal von Schmerzen und Blasen nachher auch so steif, dass sie zum Beispiel nicht mehr alleine pinkeln konnte. In der Wüste hast du nicht so viele Bäume, wo du dich festhalten kannst. Oh, wir als Jungs stellen uns an den Straßenrand und lassen laufen. Und ich musste dann Tanja meine Hände reichen, weil die von selbst einfach nicht mehr in die Knie kam und auch nicht mehr von dort hoch.
Genau, das heißt, das war das Problem. Wow. Runter wäre ich noch gekommen, aber nicht mehr hoch.
Du musstest sie quasi abhalten.
Naja, da ich hatte ja einen Bandscheibenvorfall, da ging es nicht. Ich habe ihr die Hände gereicht und habe wie ein Lift ihr geholfen, dass sie zu Boden kommt. Und dann über diese, ich stand dann vor ihr und nachdem es dann zu Ende war, habe ich ihr halt wie ein Kran auch wieder hochgeholfen. Das zum Thema Steifheit, das sind die Dinge.
Schön erklärt.
Das zum Thema Paarlauf.
Ja.
Ja.
Also soweit war es bei uns nicht. Vor allem hatte ich auch den Fluss, in dem ich alles machen konnte.
Ja, gut. Aber sag mal, Tim, wo holt man sich denn als Subfahrer die Blasen an den Händen?
Ja, da holt man sich Schwielen. Aber ich war eigentlich ganz gut trainiert vorher. Und wenn du dann einmal Hornhäute hast, passiert da nicht mehr viel. Für mich muss ich wirklich sagen, also für mich war das wie E-Bike fahren. Ja. Ich hatte die Strömung, die extrem stark war, vor allem am Anfang mit 7-8 km/h. Für mich war es wirklich ein Spaziergang, den ich komplett genießen konnte. Und ich habe so oft an euch gedacht. Ich habe euch ja auch gefolgt auf Facebook, euch geliked und so. Und dachte, auch wenn ich Gegenwind hatte, wenn es hart war, dachte ich, die laufen gerade durch eine Wüste. Ja, was mache ich hier? Was für ein Spaß. Und Philipp ist hier an Land, läuft 50 Kilometer, 55 zum Teil am Tag. Also für mich war es easy. Mhm. Und für mich war es total beruhigend zu sehen, dass andere Leute sich so irre quälen. Und ich konnte einfach euch quasi meine Kraft schicken. Und ihr habt uns ja auch verfolgt. Ist das so ein bisschen geteiltes Leid für euch gewesen? Oder wart ihr einfach so mit euch beschäftigt, dass ihr sagtet so, ja, ich weiß, die beiden sind auch unterwegs, aber um die können wir uns gerade nicht kümmern?
Ja, wir haben noch mitbekommen, wie euer Wohnmobil gleich am Anfang zusammengeklappt ist. Und da dachte ich, oh wei, die Armen. Mhm. Bei uns war nachher tatsächlich ein Zeitproblem, weil wir sind abends um 7 immer erst reingekommen, weil wir nicht so schnell konnten. Und wir hatten halt die ganze Strecke den Mörder. Wir hatten keine Nazis, aber wir hatten Gegenwind, der war schlimmer. Ja. Als alles andere, die ganze Strecke. Manchmal war es wirklich, es war lange Zeit so, dass wir nicht laufen konnten, obwohl wir viel lieber gelaufen wären.
Und dann seid ihr gegangen?
Dann sind wir marschiert, weil wir haben es dann ausprobiert. Tanja ist gelaufen, ich bin marschiert. Wir kamen auf die gleiche Geschwindigkeit. Nur der eine war halt am Laufen und hatte einen höheren Puls und eine höhere Energievernichtung und der andere war am Marschieren. Und dann haben wir gesagt, wir können das nur noch marschieren. Und haben halt aus Zeitgründen, wenn wir abends um 7 reinkamen, essen und dann möglichst schnell schlafen, weil um 5 Uhr war bei uns schon wieder aufstehen, weil um 7 Uhr ging es weiter. Das heißt, wir konnten euch, obwohl ich es ja super spannend fand, dass ihr da parallel unterwegs wart, nicht ganz so intensiv folgen. Das Netz war auch nicht immer, immer perfekt dafür. Aber ich fand es halt geil, dass ihr das macht. Wir kennen uns ja alle und das ist ja dann das Schöne, dass es so Parallelgeschichten gibt. Und ich fand das auch super, wie ihr auf die Idee gekommen seid in dem Podcast. Bei uns, Philipp und mir, war das ja auch in einem Podcast vor Jahren, wo Philipp gesagt hat, er möchte auch mal in die Wüste. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann machen wir das jetzt hier zusammen. Wir gehen zusammen in die Wüste. Der Philipp war damals jetzt noch nicht so der Ultraläufer, der er heute ist. Und es ist dann am Ende nicht zustande gekommen. Aber da entstand ja bei ihm im Podcast die Idee mit dem Little Desert Runners Club. Das ist ja so ein Club, den wir haben, wo sich die Anfänger, die Leute, die sowas machen wollen, aber sich nicht trauen, dann treffen und gemeinsam mit Tanja und mir in die Wüsten dieser Welt gehen, um da an Rennen teilzunehmen. Und so war das bei euch ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, hattet ihr einen Podcast. Und irgendwie kam der dann auf die Idee, ey Leute, wir haben doch sowieso alle im Schuss, lass uns da was zusammen machen.
Ja, er hat super. Mich überrollt, muss man sagen. Und mich in einer völligen Fit und Fettheit überrascht, die mir ein bisschen das Leben gerettet hat. Also jetzt sehr übertrieben gesagt, aber der hat mich so ein bisschen aus so einem Laufloch, in das ich mich eingefettet habe, geholt. Und dadurch, dass ich da so leichtfertig gesagt habe, ja, warum eigentlich nicht nochmal so ein Fluss und dann mit dem wildfremden Typen, der mich da direkt drauf losfragt, zusammen. Und das war herrlich. Also von daher, ich war schon für mich Gewinner, bevor ich überhaupt losgelaufen bin.
Aber dein Training, das habe ich verfolgt, Philipp. Das fand ich saustark. Also das war wirklich saustark. Da habe ich immer gedacht, du warst wirklich zügig unterwegs und man konnte wirklich sehen, wie die Funde gepurzelt sind. Das war schon nicht schlecht.
Also. Ich hatte auch vorher mitgekriegt, wie du halt wirklich da auch mal so einen richtig längeren Hänger hattest, wo du gesagt hast, dir fehlt die Motivation zum Laufen und man wird auch manchmal ein bisschen schwerer, wenn man nichts mehr tut und wie man da rauskommt. Und das war ja dann ein super, super Tool, diese Challenge, um ja mal nochmal ein bisschen Feuer unterm Arsch voll, zu machen, mein voll. Freund.
Ja, aus so einer Krise heraus. Und aus einer Krise ist das bei euch ja auch gestartet. Also Raphael, du hattest durch Corona nichts mehr zu tun. Du bist Konzertveranstalter. Das war vorbei. Du hattest einen Bandscheibenvorfall, Hüftprobleme und dann ist noch deine Mutter gestorben. Und du hattest, kann man schon sagen, eine Lebenskrise. Und aus dieser Krise ist ja die Idee gekommen.
Ja, es war halt wirklich alles in 4 Monaten. Und dann am Ende stirbt halt meine Mutter bei einem Fahrradunfall, die topfit war. Das Sterben gehört zum Leben dazu. Mama war 83. Das ist so. Deswegen, das sind depressive Täler, durch die man durchgeht, wenn die Eltern sterben oder die letzte Eltern, die Mama in dem Fall. Aber mit dem Paket nichts mehr zu arbeiten zu haben, ich hatte nicht nur weniger Arbeit, sondern es war einfach null. Ja. Und dann bin ich damals, nachdem Mama beerdigt war, habe ich mich auf ein Wohnmobil gesetzt, bin nach Südfrankreich gefahren, ganz allein, ohne Hund, ohne Frau, ohne Kind und habe gesagt, so, ich muss jetzt mal hier nochmal atmen lernen und muss irgendwie einen klaren Kopf kriegen. Und dass wir beide zeitgleich Geburtstag haben, das ist uns ja länger bekannt und dass wir 60 und 40 zusammen 100 werden, war uns auch klar. Aber da tatsächlich in Südfrankreich entstand die Idee, dass ich einfach gesagt habe, ich brauche ein neues Ziel, weil Ziele sind halt Lokomotiven, die ihre Lösungen hinter sich herziehen und ich musste aus diesem Loch raus. Und das war wirklich, ich kam zurück und habe das Tanja erzählt und die hat dann erstmal gedacht, Gott sei Dank redet er wieder, weil ich habe auch wirklich wochenlang hier auf der Terrasse gesessen und habe mit keinem mehr gesprochen. Ich war kein Böser, aber ich war auch nicht ansprechbar.
Du warst im Leben böse.
Ja, ich war in einer depressiven Phase, das lässt sich ja in dem Fall dann auch erklären. Und ich kam zurück und da war Tanja erstmal heilfroh und als ich sie dann gebeten habe, dass es halt das Schönste wäre, wenn sie mitkommt, und dazu muss man halt sagen, sie läuft noch nicht so lange, hat sie erstmal gesagt, der spinnt jetzt komplett. Und was hast du noch so gedacht?
Ja, ich habe einfach gedacht, du wirst durchgedreht. Also, ich dachte auch, du meinst das nicht ernst. Aber ich war ja froh, dass überhaupt wieder irgendwie ein bisschen Leben in dir drin ist. Mhm. Aber ich habe ernsthaft gedacht, lass ihn mal machen. Ne? Ist irgendeine fixe Idee.
Aber der Samen war in dir gepflanzt, ne?
Ja, leider ja. Oder Gott sei Dank. Ja, irgendwie habe ich mich dann doch gefragt, kann man das denn laufen? Ja, und mit dem Gedanken war schon passiert, ne? Und dann habe ich mich natürlich auch drauf gefreut.
Ja, dann haben wir halt im Sommer, ich weiß nicht, im Ende August haben wir die ersten Mails irgendwie verschickt nach Namibia und anderswo rum, weil das hat natürlich eine riesen Vorbereitung, weil auch bei euch, ne, kennt ihr ja, musst du vorbereiten, dann hast du, wie heißt der,
Captain Klepto.
Kippo oder wie?
Captain Klepto von Kleptomanix.
Ja, ja, und dann hast du deinen Fotografen, das macht ja alles Sinn, aber das muss man ja auch finden und organisieren. Und in Namibia, bei der Elbe ist es relativ klar, wo man lang muss, in Namibia ist es dann noch nicht so klar. Und da wurde intensiv dran gearbeitet und dann wurde auch angefangen zu trainieren und dann ging bei Tanja aber leider alles schief.
Ja.
Ja, dann wollte mein Fuß nicht so wie ich.
Fersensporn.
Genau, ich hatte einen Fersensporn im linken Fuß, was richtig ekelhaft unangenehm war. Also ich bin morgens auf einem Fuß ins Badezimmer gehüpft, habe dann sämtliche Behandlungen gemacht, die man so machen kann. Stoßwelle noch und nöcher und gerollt und ja, habe mein Training umgestellt, habe 80% meines Trainings für Namibia tatsächlich auf dem Fahrrad verbracht.
Wahnsinn.
Super ätzend.
Ja, und vor allem wahrscheinlich drin, ne, auf dem Trainer
zu Hause. Ja, genau, ja, richtig, ja. Vorm Fernseher, war nicht so schön.
Was hast du geguckt?
Aber das Coole, ach, alles mit Disney meistens.
Ja, genau. Ja, das ist bei 200 Stunden ist die Frage, was hast du geguckt, natürlich schwer zu
beantworten. Ja, genau, ist eher die Frage, was hast du nicht geguckt?
Ja, aber das Coole war tatsächlich, als wir in Namibia gelandet waren, hatte ich zumindest damit überhaupt gar kein Problem mehr. Ab dem Zeitpunkt hatte ich keine Probleme mehr mit dem Fersensporn.
Verrückt, ne? Wie der Körper dann mitspielt.
Du kannst dir lebhaft vorstellen, wie es Tanja in den 3 Monaten ging. Und es war auch echt nicht leicht und es war nachzuvollziehen, weil ihre Stimmung ständig im Keller hing, weil sie gesagt hat, ich schaffe das nie im Leben, ohne Training dann 1000 Kilometer zu laufen. Es war echt eine mega harte Zeit für sie. Und sich dann trotzdem auf den Flieger zu setzen und zu sagen, dass...
Ja, ihr hattet das Pferd schon gesattelt.
Ja, wir hatten aber ein paar Wochen vor, ich glaube 3 Wochen vor Abflug, hatte ich noch solche Schmerzen, dass Raphael und ich ja abends ganz ernsthaft gesessen haben und überlegt haben, was machen wir denn jetzt? Fährt Raphael alleine? Macht er das alleine? Naja, aber zurückrudern können wir eigentlich auch nicht mehr. Wir hatten ja auch ein Fahrrad dabei, falls ich nicht mehr laufen kann, dass ich eventuell mit dem Fahrrad fahren kann, wenn es gar nicht mehr geht.
Ja.
Ja, wirklich, damit dann ja, also nicht um irgendwie zu fuschen oder sonst wie, sondern einfach
damit. Nee, klar, einfach damit sie noch dabei ist.
Damit man das zusammen macht. Das war alles vorbereitet. Das war auch es war diskutiert, ob ich es alleine mache, ne? Und wie das dann. Wahnsinn. Für Tanja ist, wenn sie hier bleibt, ist natürlich ganz bitter. Kam dann anders. Aber von wegen zurückrudern, jetzt kommen wir wieder zu euch. Wie war das denn mit den Challenges? Ich habe immer irgendwie mitgekriegt, ihr habt euch so selbsternannte Challenges auseinander. Weil wir waren ja immer zusammen, also nicht nebeneinander. Oftmals Tanja ein paar Meter vor, weil von hinten sehe ich halt besser, wie es ihr geht. Wie war das denn mit den Challenges bei euch?
Also wir waren natürlich nicht viel zusammen, weil einfach dieser Elbe-Radweg, den Philipp gelaufen ist, teilweise überhaupt nicht an der Elbe entlang führt, ne, sondern viele Kilometer im Land ist zum Teil. Und es gab Tage, wo wir uns wirklich nur am Start und eventuell am Ziel gesehen haben, wobei er häufiger vor mir am Ziel war, weil ich einfach wegen des Gegenwinds so zu kämpfen hatte und eben dann keine 10 km/h trotz Strömung machte. Und um das Ganze so ein bisschen aufzupushen, haben wir uns eben Challenges gesetzt. Also zum Beispiel haben wir gesagt, wer schreibt das schönste Gedicht über die Elbe? Oder wer macht den, das war eigentlich das Beste, wer schreibt den schönsten Schlager? Und da hat natürlich Philipp gewonnen. Philipp, bitte stimm ihn einmal kurz an, bitte.
Wir sind mit Anna, Elbe, und es ist immer dasselbe. Wir trinken Bier und haben Spaß, denn sie hat Kurven und ist nass. Die Elbe!
Alter, können wir nach dem Podcast mal kurz drüber sprechen? Ich bin ja im Musikgeschäft tätig, habe einen Musikverlag und habe noch sehr gute Connections zu den Labels.
Ich habe das Lied kürzlich einer Anna vorgesungen. Und die sagte, das ist ja geil, das kenne ich gar nicht. Also das Ding hat Potenzial.
Ja, aber da muss jetzt nur noch so ein Ufz,
Ufz, Ufz. Ah, genau, ist ganz einfach zu produzieren, das kriegst du hin.
Anna Elbe.
Ja, und so hatten wir verschiedene Challenges und das war einfach witzig. Es hat einfach Spaß gemacht. Und das Ding war ja, wir haben ja schon im Podcast gemerkt, dass wir uns gut verstehen. Und das war dann die ganze Tour über auch so, behaupte ich zumindest. Philipp ist ja manchmal wegen meiner ostwestfälischen Art nicht so glücklich mit mir. Aber dann hat man noch diesen Captain Klepto dabei, ein Urgestein aus St. Pauli. Dann mit Jonas Kranz, dem Fotografen, und wir waren so eine Kombo, die einfach toll funktioniert hat. Und das ist eben auch wichtig. Das war wie bei euch, ja, wenn ihr euren Bruno nicht gehabt hättet und noch ein paar Leute. Du brauchst ein funktionierendes Team, sonst funktioniert so eine ganze Reise nicht.
Ohne Team, wir hätten ja nicht mal einen Weg gefunden. Aber auch eher an, wir sind ja ein hochdynamisches Paar. Der ehemalige Kollege von Tanja, die bei der Bank arbeitet, mit italienischen Wurzeln hat mal gesagt, dass ihn Tanja sehr stark an seine sizilianische Großmutter erinnert. Und so ist sie auch. Und wenn wir zusammen was machen oder auch nur leben, geht es bei uns halt immer sehr dynamisch.
Was guckst du mich denn jetzt
an? Ich guck dich an. Geht das sehr dynamisch.
Wie eine sizilianische Großmutter.
Ja, sehr dynamisch zu. Und dynamisch heißt halt, es geht nicht immer nur in die höchsten Höhen und höher als Wolke 7, sondern wenn das bei uns dann dynamisch ist.
Nee, da gibt es auch Tiefen.
Ja, das geht in die andere Richtung, genauso im Keller. Dann bist du auf Wolke 8,5 und auf einmal findest du dich im Keller wieder. Und wir haben es in den 3,5 Wochen geschafft, dass wir uns nicht gestritten haben oder keinen Stress miteinander hatten. Außer
super.
An einem Tag nach meinem Geburtstag oder nach deinem Geburtstag, egal.
Das war auch so doof.
Ja, da war ich aber auch doof. Ja. An dem Tag war ich aber auch doof. Aber da hast du recht.
Ja, das muss man sich auch mal gönnen.
Ja, und dann haben wir da auf der Straße, wir haben mitten in Namibia auf der Schotterstraße gestanden und haben uns angeschrien. Die Crew kam von hinten an. Der Nell, unser Crew-Chief, hat das schon von Weitem gesehen, dass es hier jetzt gerade richtig kracht. Und die haben das ja auch gewusst, ne? Die haben ja gewusst, irgendwann wird es scheppern, was machen wir? Und Nell kam an und wollte aussteigen. Und dann habe ich ihn vorbeigewunken mit dem Auto, habe gesagt, komm, hau ab, ey, das bringt jetzt gar nichts. Und dann haben wir noch ein bisschen weitergezofft. Und dann hat Tanja gesagt, so, Schnauze voll, ich laufe jetzt los. Und hat so Gas gegeben, dass ich gesagt habe, nee, der laufe ich jetzt nicht hinterher. Lass ihn mal, ein bisschen Abstand tut uns gut. Dann kam sie am nächsten Checkpoint an. Wir hatten ja eine Filmproduktion dabei. Und der Johannes, der Filmemacher, hat sie dann interviewt. Was kommst du denn hier alleine rein? Erzähl du.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich geantwortet habe. Ich weiß nur, er hat mich genervt, weil der schon wieder zum falschen Zeitpunkt mit der Kamera vor meiner Nase stand.
Das war der richtige Zeitpunkt.
Ja, aber da hat man dann wirklich keinen Bock drauf. Ne? Also es ist heiß, du hast gerade total gestritten, du hast Hunger und überhaupt ist alles doof, die Füße tun weh.
Siehst scheiße aus.
Ja, siehst scheiße aus und dann steht irgendwann mit der Kamera vor dir. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was er gesagt hat, nur was ist denn los? Und ich habe auch irgendwas gesagt. Ich weiß, dass ich darüber nachgedacht habe, Tanja, halt dich irgendwie im Zaum. Das könnte, mal im Fernsehen kommen. Deswegen, ich glaube, ich war nicht ganz so schlimm. Ich habe mich dann aber hingesetzt und habe auf Raphael gewartet. 20 Minuten später kam er dann mal angetrottet und ich dachte, so, jetzt entschuldigt er sich schön. Nee, nix.
Weil er so scheiße war.
Ja, weil er so scheiße war. Was macht er? Nix. Geht zu den Jungs, sagt, ich brauche nur Wasser. Hat Wasser aufgefüllt, dreht sich rum, dreht seine Flaschen wieder zu und läuft weiter. Und ich dachte, jetzt will er mich komplett verarschen. Und wir haben die Tage die ersten Videoausschnitte gesehen, tatsächlich von diesem Moment. Und ich sitze auf einem Stuhl und zeige ihm nur den Stinkefinger.
Echt geil. Kommt hoffentlich in den Film rein, oder?
Ja, ich kann mich da gar nicht...
Das ist natürlich, das ist Highlight. Das ist das Highlight. Die hat so ein langes Gesicht und ich komme da rein und ich gucke sie auch nicht an. Ich rede nur mit Bruno und mit Nell in dem Wasser und ohne sie anzugucken, gehe ich weiter. Sie hält mir noch so eine 50er Sonnenmilch hin, so zum Schatz brauchst du Sonnenmilch, so als Aufforderung. Und ich reagiere gar nicht, gehe weiter. Und sie macht so langsam.
Nein, sie hat dir einen Ball, eine
Hand. Ja, danke, Ball, Philipp. Einen Ball Dank.
Zugespielt.
Richtig.
Und du, alte Diva, bist weitergelaufen. Genau. Wortlos.
Ja, der Philipp und du. Ihr könnt ja zusammen Nordamerika durchqueren, ihr zwei.
Ja, unbedingt. Das könnte ich den beiden zutrauen. Philipp, wir haben uns nie gestritten, oder?
Nee, nicht wirklich.
Und das ist das Highlight, des Films. Und also wird es. Und die Filmaufnahmen sind so sensationell. Wir haben 30 Minuten Footage gekriegt für die anstehenden Talkshows und so. Und wir haben das geschaut. Ich bin danach runtergegangen auf die Terrasse, habe mir irgendwo im Haus, irgendwo lagen noch Zigaretten rum, habe mir eine Zigarette, zwei, drei, angemacht und saß da und war am Zittern. Ich war am Zittern, weil ich irgendwie die Bilder aus Namibia gesehen habe. Und da kam das jetzt erst so alles an. Ihr habt euch nicht gestritten, was seid ihr denn für
Vögel? Nee, er ist mir natürlich vom ersten Tag an auf den Sack gegangen, aber ich habe nie die Kontenance verloren und komme aus gutem Elternhaus. Nein, überhaupt nicht. Weil du gerade sagst, will ich kurz einhaken mit Zittern und so weiter. Ich hatte, ich frage mich, wenn man so an seine Grenzen geht, auch wenn meine sportliche Leistung wesentlich lächerlicher oder nicht vergleichbar ist mit dem, was ihr gemacht habt, aber ich bin trotzdem auch an Grenzen gegangen für mich. Für mich hat es im Nachhinein, war es vor allem so, ich habe viel zu wenig geschlafen. Ich bin immer um 4.30 Uhr aufgewacht, obwohl um 5.30 Uhr erst der Wecker ging. Ich bin auch viel zu spät erst eingeschlafen und hatte auch einen stressigen Tag, weil wir haben im Gegensatz zu euch ja, während wir auf Reise waren, geschrieben. Also wir haben jeden Tag dann noch schreiben müssen, unser Kapitel.
Wir saßen abends im Ehebett zusammen im Hotel und haben tatsächlich geschrieben, jeder mit seinem Computer. Das war total schön.
Aber trotzdem war es so, dass im Nachhinein es manchmal für mich fast so ist, dass das in den Wochen danach, vor allem als dann der Lektor nochmal ins Spiel kam und man nochmal so Passagen lesen musste oder Fotos aussuchen musste, dass es so fast wie so ein traumatisches Erlebnis ist. Also, dass manchmal wirklich so hochkommt, ey, krass, was ich da auch durchlitten habe. Weil ich war die ganze Zeit auf irgendeinem Grundadrenalinstrom gefüttert. Und erst als ich zurück war, war ich so müde und ich hatte auch so keinen Bock. Ich habe nach einer Woche gedacht, so, oder nach anderthalb sogar, jetzt gehst du mal laufen. Ich kam ein paar hundert Meter weit, habe gemerkt, ey, das geht noch gar nicht. Ich war wirklich...
Ja. Ich glaube, wir sind 5 Wochen nicht gelaufen. Ne? 5 oder 6 Wochen gar nicht gelaufen, als er wieder kam.
Ist auch, glaube ich, nicht verkehrt nach sowas. Aber habt ihr das auch manchmal, dass das so eine... Also das natürlich eine schöne Erinnerung ist, aber dass man auch manchmal denkt, boah, ey, es ist manchmal so Backflashes hat, wo man kurz zittert oder halt, wie sehr man an seine Grenzen gegangen ist.
Fast wie ein Trauma.
Ja, es ist ganz merkwürdig. Also wenn ich zurückdenke, dann bin ich da wirklich sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite bin ich unglaublich stolz, dass ich das durchgezogen habe, dass mein Körper das auch durchgehalten hat, weil ich war echt im Arsch. Anders kann ich das gar nicht sagen. Mir hat wirklich alles wehgetan und ich musste jeden Tag mich irgendwie motivieren, weiterzumachen, weil wenn es nur nach meinem Körper gegangen wäre, ich glaube, ich am zweiten Tag schon aufgegeben. Also nachdem ich offene Blasen unter den Füßen hatte, hatte ich schon keine Lust mehr. Ne? Da habe ich gedacht, super, wie soll das denn jetzt weitergehen? Aber ich bin echt stolz, dass ich es durchgezogen habe. Und manchmal denke ich dann wirklich, wie Philipp gerade sagte, komme ich wieder zu so Momenten, da liege ich im Bett und denke an ganz bestimmte Momente von diesem Rennen und ich spüre noch, wie weh das tat und wie ätzend das war und den Gegenwind, wie wir haben uns verlaufen, ja, und wir am Meer, weil wir so blöd sind. Markierungen zu sehen. Also sie waren knallorange und wir haben diese Markierung nicht gesehen, die uns das Team gemacht hat. Wir sind dran vorbeigelaufen und es wurde immer kälter und windiger und noch windiger und wir hatten kurze Hosen an und es war einfach saukalt. Und da, wenn ich mich an diesen Moment zurückerinnere, das war einfach nur scheiße. Das war einfach total schrecklich.
Ja, es ist so unterschiedlich. Also wenn ich mich haben die Bilder, das ist immer so, das Wort und die Gedanken sind das eine, aber wenn du dann die Bilder siehst in Form von Fotos oder in dem Fall wirklich 30 Minuten Best-of aus 15 Terabyte Filmmaterial, was es da gibt, die Bilder haben halt nochmal eine höhere Wirkung bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen Menschen. Wie gesagt, ich saß grundlos zitternd abends auf der Terrasse und dachte, ey, Alter, was ist da? Da habe ich noch ein Tränchen verdrückt wegen meiner Mutter, weil die da anders war und das jetzt nicht mehr erleben konnte. Die war ja auch mal Reisende und ich habe an Erinnerungen vor allem positive Momente. Irgendwie der Typ mit dem Eselskarren, da kam ein Eselskarren, da saß ein alter Mann drauf und die waren am Galoppieren und wenn man sich da mal sieht in der Wüste, dann hält man natürlich an und der war auf dem Weg irgendwo hin und dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann hat der Johannes, unser Filmemacher, den Mann dem erzählt, was wir gerade machen, dass wir von Sossusvlei im Süden Namibias bis zum Mount Etio im Norden laufen und der Mann hat sich die Geschichte angehört und hat der Johannes gesagt, was denkst du darüber? Und dann hat dieser Mann das gesagt, wie es nie hätte auf den Punkt bringen können, der hat gesagt, that is far.
Ja, genau.
Ne? Ja. Ich überlege monatelang, wie so ein Buch heißen könnte und der Alte auf seinem Eselskarren sagt dann einfach, that is far.
Ja.
Und so Momente habe ich und das sind für mich immer die schönen. Jetzt hatte ich aber auch nicht so viel Schmerzen wie Tanja. Das war in dem Sinne in Anführungszeichen für mich ein bisschen leichter, weil dieser Part bei mir nicht so
schlimm war. Aber ich glaube, wir haben das auch wirklich ganz unterschiedlich erlebt. Raphael hat das wirklich total genossen. Der wurde auch tatsächlich zum Ende hin immer langsamer. Ich hätte ihm manchmal wirklich den Kopf abreißen können, weil der ist so langsam gelaufen, so langsam, weil er das genießen wollte. Und
ich wollte nicht ankommen.
Der wollte einfach nicht ankommen. Und ich bin morgens los und dachte nur so, komm, jetzt ziehst du das durch und dann gibt's was zu essen und dann ist Ende. Ne? Also nicht, dass ich das nicht gerne gemacht habe, aber ich wollte dann auch irgendwann mal fertig werden. Und tatsächlich, die letzten 2 Tage, da habe ich ständig zu Raphael gesagt, mein Gott, gib doch mal bitte Gas, komm doch
gar
mal,
keinen Fall.
Bitte. Ja.
Ja, aber wie schön.
Ja, ich habe zu der Zeit, aber ich habe wirklich die letzten 200-300 Kilometer darüber nachgedacht, dass die Ziellinie kommt. Und das Ziel lag mir quasi unangenehm im Weg, weil ich wollte nicht ankommen. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, dass ich das Ganze jetzt nochmal zurücklaufen möchte.
Aber dann mit dem Wind wäre ja leicht gegangen.
Ja, mit Rückenwind, das wäre auch zu leicht. Ne? Nein, aber das Team ist natürlich gebucht und da sind 7 Leute am Arbeiten und es gibt Rückflüge und so. Aber wenn das jetzt nicht gewesen wäre, hätte ich bei Kilometer 1000 gesagt, ach wisst ihr Leute, ich habe eh keine Arbeit, das ist egal, ob ich hier bin oder zu Hause, Corona-bedingt tut sich da nichts, ich laufe das Ganze nochmal zurück. Ich wollte wirklich nicht anfangen, weil es einfach so eine sensationelle Zeit war und ich wollte in dieses Leben, was wir hier führen, was alles okay ist und Deutschland, ich finde Deutschland klasse, so viel Grün und Wald und Regen und alles schön, aber ich wollte nicht, dass das aufhört, zumindest nicht so früh. Ja, ja. Ich war echt in Tränen nah, je näher mir der Ziellinie kam.
Kenne ich total. Ich bin ja mal die Donau runtergepaddelt, kam da nach 2 Monaten und 3000 Kilometern am Schwarzen Meer an und bin zurückgeflogen und das war im Nachhinein einer der größten Fehler meines Lebens. Ich hätte weiter bis nach Istanbul paddeln sollen und dann ins Mittelmeer rein und einfach weiter paddeln.
Der Achim Heukem ist erstmal durch Amerika gelaufen, einmal quer rüber und als er angekommen ist, hat er irgendwie, ich kenne jetzt die Geschichte nicht ganz genau, hat er wahrscheinlich für sich auch gesagt, ich bin noch nicht angekommen. Und soweit ich weiß, ist er die ganze Strecke wieder zurückgelaufen.
Total konsequent, kann ich voll nachvollziehen. Und mir ging es auch so, als wir angekommen sind in Cuxhaven, ich war total froh, dass wir es geschafft haben, weil ja eben auch, wie du auch sagtest, es hängt eben viel dran, Buchvertrag, Sponsoren und so. Und gleichzeitig wusste ich, zurück in den Alltag, das ist für mich so schwer. Und ich bin natürlich in ein Loch gefallen und das gehört irgendwie dazu. Und dann ist natürlich die Frage, was steht denn bei euch an? Oder seid ihr einfach noch so ausgefüllt mit eurem Abenteuer, dass ihr sagt, nee, erstmal überhaupt keine Pläne?
Also große Dinge sind im Moment tatsächlich bei mir noch nicht geplant. Ich freue mich total, dass ich jetzt Ende September mit einer Freundin zusammen wieder unser Mädels Trail Camp in Österreich veranstalten kann. Da sind wir wieder eine Woche lang in den Bergen unterwegs, halt mal was ganz anderes wie die Wüste mit ein paar Mädels. Das ist das, was bei mir dieses Jahr noch ansteht. Ich werde noch, wo bin ich denn noch? Ach, in Hamburg, glaube ich, noch den Halbmarathon mit, auch mit einer Freundin, aber ganz entspannt. Und große Pläne habe ich jetzt eigentlich erstmal nicht. Raphael dagegen schon.
Tatsächlich, als wir da so in Namibia unterwegs waren, habe ich irgendwann mal Nell gefragt, wie weit ist das eigentlich vom Atlantischen Ozean zum Indischen Ozean, wenn man einmal quer durch Afrika läuft? Und dann hat der Nell gesagt, aus der Pistole geschossen, 3500 Kilometer. Und so fängt es ja dann meistens an. Und dann sehen wir mal weiter. Das ist aber eher so ein Ziel.
Ich kenne so Ideen, die dann wachsen.
Ja, wenn das Bild erstmal gepflanzt ist, dann ist das schon gefährlich.
Ich habe das mit dem Mittelmeer.
Es könnte sein, dass das irgendwann kommt, aber jetzt nicht zeitnah, weil da bist ja dann auch, ich habe es auch schon ausgerechnet, 70 Tage unterwegs, da brauchst du.
Ja, ich träume auch seit langer Zeit davon, quer durchs Mittelmeer zu paddeln, also die Küste entlang, von Gibraltar nach Istanbul. Ja. Aber das ist halt so ein Ding, was wächst und irgendwann ist es soweit.
Dann sehen wir uns alle wieder hier und du erzählst von Mittelmeer und ich erzähl von Afrika.
Hattet ihr euer Buch schon in den Händen? Ist es bei euch schon erschienen?
Nee, wir haben hier nur elektronische Versionen und kriegen es ab 2. September sollen wir wohl welche kriegen. Ja, wir haben ja nicht schon während dem Laufen geschrieben, wie ihr Streber,
sondern
wir sind ja erstmal irgendwie nach Hause und haben das Buch hier in Ruhe zu Hause geschrieben. Wir sind ja nicht so clever.
Also unseres ist gestern angekommen. Ja, und das hat sich schon echt gut angefühlt. Philipp hat es eben zum ersten Mal in der Hand gehabt. Hat sich gut angefühlt, Philipp?
Hat sich super angefühlt.
Ja, ist halt immer wieder ein Erlebnis dann, plötzlich das Produkt in der Hand zu haben. Ne? Das ist
Es ist, ihr kennt es ja auch, Lektorat. Du gibst das Buch ab und denkst, du bist fertig. Ja, Pustekuchen, ne? Da musst du die Bilder sortieren und dann kommt der Lektor und hat Ideen und das ist ja auch gut.
Ja.
Und ich habe aber jedes Mal, weil ich mich jetzt ganz klein bisschen mehr damit beschäftigen konnte als Tanja, weil Tanja halt regulär berufstätig ist und ich im Moment oder zu dem Zeitpunkt noch nichts zu tun hatte hier berufsmäßig. Ich habe das immer wieder gerne gelesen und das ist für mich immer ein gutes Zeichen, weil das hatte ich jetzt nicht immer, wenn ich ein Buch geschrieben habe, dass ich dann beim zweiten und dritten Durchlesen gesagt habe, das ist in Ordnung, sondern oftmals habe ich dann gedacht, naja, konzeptmäßig hätte man es jetzt doch nochmal anders stellen können und. Und ich war da echt die ganze Zeit immer d'accord und habe auch zwischendurch dann Tanja angerufen und habe ihr gesagt, irgendwie, das ist so schön, das zu lesen.
Auch so mit eurem Buch.
Ja, aber das habe ich ja nur in Auszügen überfliegen können, weil wir gerade ein bisschen wenig Zeit hatten. Aber das geht jetzt nicht um Eigenlob.
Nein, du stellst es nur fest und ich kann es nur zurückgeben. Ich habe euer Buch total gerne gelesen. Das ist flüssig und ich habe auch das Gefühl, es ist aus einem Guss. Ja, ihr habt, ich weiß nicht genau, wie habt ihr denn geschrieben dann nachträglich? Euch wirklich intensiv zusammen hingesetzt und geschrieben oder getrennt oder wie habt ihr es gemacht?
Ja, wir haben es schon gesplittet, weil wir Themenbereiche hatten, wo wir gesagt haben, da kann Tanja einfach viel, viel mehr erzählen. Also wenn es darum geht, wie man in so eine Aufgabenstellung reingeht und hat Sorgen und hat Angst und man macht es zum ersten Mal in dieser Größe und dieser Härte, da ist ja das Emotionale viel, viel größer als bei mir. Nicht, dass ich nicht emotional bin, aber ich habe halt einfach viel mehr Erfahrung auf dem Bereich. Mich hat das war das erste Rennen seit 10 Jahren, wo ich wirklich vor dem Start nochmal nervös war. Aber Tanja konnte halt viel besser schreiben, wie das ist, wenn einem was wehtut und wenn man zweifelt und wenn das Training nicht funktioniert. Und ich habe ein bisschen mehr Berichte geschrieben über die einzelnen Tage oder die Highlights, wenn du dann Nashörner siehst oder wenn du auf einmal Löwenspuren am helllichten Tag im Sand siehst und über Funk die Autos herrufst und sagst, so Leute, das geht jetzt nicht, ihr müsst leider bei uns bleiben, weil Leoparden sind große Katzen, die kannst du erschrecken. Geparden ist easy. Hyänen und Schakale sind nice. Und Hyänen sind super, super tolle Tiere. Das haben wir vorher auch gar nicht gewusst. Da haben wir viel gelernt. Aber vor Löwen haben sie in Afrika alle den mega Respekt. Und wenn du dann Löwenspuren auf einmal hast, da waren halt ganz viele Gazellen oder ähnliche Herden unterwegs gewesen. Das hast du in den Spuren gesehen. Und da waren irgendwie Löwen hinterher. Das heißt, wir waren irgendwie in der Nähe von Löwen. Und dann geht ja schon mal ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Jetzt bin ich echt nicht feige und mache mir selten Sorgen. Aber da habe ich schnell angerufen über Funk und habe gesagt, die Autos müssen jetzt hier 50 Meter vor uns und hinter uns. Wir hatten 2 Autos dabei, weil sonst ist das nicht zu machen. Und die Autos brauchst du. Wir haben jeder 15 Liter Wasser am Tag gesoffen. Das heißt, wir haben echt 500.
Ja, das finde ich immer noch krass.
500 Liter Wasser haben wir.
Ja, das müssen die Nieren ja erstmal.
Das geht. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn du es nicht machst, dann kriegst du Probleme auf die Nieren. Wir hatten vorher mit 12 gerechnet, aber wir hatten auch gedacht, dass wir schneller vorankommen. Wir haben unsere Tagesziele schon erreicht, aber wir haben jeden Tag 2 bis 3 Stunden länger gebraucht als ursprünglich konzipiert.
Und ja, gut, wir hatten den Wind gar nicht berücksichtigt.
Ja, ja, das wussten wir nicht. Und in 2, 3 Stunden, wo du da in der Hitze unterwegs bist, verbrauchst du natürlich auch mehr Wasser, als wenn du in deinem Zelt liegst. Ne?
Wahnsinn.
Ja, das war nicht ohne.
Ja, aber wir haben eigentlich wenig zusammengesessen zum Schreiben. Also ich habe im Garten gesessen. Ich habe die meiste Zeit tatsächlich im Garten gesessen. Wir haben da 2 Bäume. Da habe ich mich drunter gesetzt, so halb in Schatten, halb in die Sonne, habe mir Musik in die Ohren gestopft und dann saß ich da und habe geschrieben. Wow. Und das war einfach unglaublich schön. Das war wirklich super schön.
Deswegen ist das Buch jetzt nicht schlecht geworden. Wir haben das in 2,5 Wochen,
das ist Wahnsinn,
haben wir das runtergeschrieben. Mhm. Aber es ist schön, dass es ja auch gelungen ist, weil es ist halt eine relativ runde Story. Mhm. Klar, man startet und man endet irgendwie, aber auch so die Highlights mit der Spendenaktion für die Schule und die Tierbegegnung und die Crew und auch, dass wir uns mal gezankt haben, das ist ja auch ganz wichtig. Kein Mensch will ja eine Geschichte lesen, wo immer alles
klappt. Nee, das ist nämlich keine Geschichte.
Das wäre ja furchtbar. Genau. Also an dem Tag, wo wir da nachts gerettet wurden, weil wir uns verlaufen hatten, wir waren so durchgefroren und irgendwann haben sie uns gefunden. Und dann haben wir gesagt, wir verlassen das Auto nicht mehr. Bruno soll Tee kochen, der Motor vom Auto muss laufen, die Heizung muss laufen, wir gehen hier nicht mehr raus, weil wenn wir uns jetzt eine Erkältung eingefangen haben, weil wir da 1,5, 2 Stunden in der Kälte ohne Klamotten unterwegs waren, dann sind wir geliefert. Wir haben noch 300-400 Kilometer vor uns und das schaffen wir mit Erkältung oder schlimmerem schaffen wir das nicht. Und dann kam Johannes natürlich, sein Job, irgendwie einen guten Film zu machen, kam dann direkt angelaufen, als wir mit dem Auto ins Camp kamen und dann sagte Tanja zu mir, boah, wenn der, sag mal, was hast du gesagt?
Ja, das war schon auf dem Weg ins Camp, habe ich zu Raphael gesagt, aber wenn jetzt gleich der Meier wieder mit seiner scheiß Kamera kommt, die kann er sich gleich in den Arsch stecken. Ja, und so. Dann fuhren wir weiter, kamen im Camp an. Wie gesagt, der Bruno machte dann Tee und wir saßen dann im Auto und irgendwann langsam wurde es auch wärmer. Und dann gucke ich so im Auto rum und sage zu Raphael, klasse, guck mal, was da vorne hängt. Und Raphael sagt, was ist denn das? Ich sage, ja, da hängt eine GoPro. Aha. Und Raphael sagt, ja, ach, die ist doch nicht an. Ich sage, doch, die ist die an, blinkt. Die blinkt. Klasse. Jetzt hat er direkt meine ganze Flucherei drauf. Boah, ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich habe mich direkt beim Johannes entschuldigt, weil mir das so unangenehm war. Aber in dem Moment wirklich, das war so das allerletzte, wo ich dann Lust drauf hatte.
Ja,
ne?
Ja, aber der Johannes hat ja auch gesagt, ey, super.
Und ja, der hat sich alles, voll gefreut.
Alles okay.
Ja.
Und ich habe ihm das hat mir auch gesagt, ihr müsst unbedingt die Spur auf der GoPro euch anhören, beziehungsweise halt den Film gucken, weil das brauchen wir unbedingt im Film, wie Tanja da ausrastet, verständlicherweise, weil halt einfach alles am Ende und man will, wenn man nicht mehr kannten und wirklich kurz vorm Heulen ist, dann will man nicht noch Interviews geben, wo die sagt, da kann sich die Kamera hinten reinschieben. Ich habe gesagt, die müssen unbedingt diese Stelle finden, die muss in den Film. Also der Film, ja.
Ja, genau. Erzähl noch zum Schluss, wann und wo erscheint der Film?
Also der Film wird in der ARD laufen nächstes Jahr. Wir haben jetzt noch keinen festen Sendetermin, wollen ihn aber, haben ihn jetzt beantragt, weil wir auch eine Talkshow in der ARD haben. Da können die sich gegenseitig bewerben. Und der kommt in der ersten Hälfte 22, 90 Minuten in der ARD und geht dann auch in die Mediathek. Und das könnte, wie gesagt, ich saß zitternd auf der Terrasse und die Leute, denen wir es jetzt gezeigt haben, waren auch hin und weg, weil wir hatten natürlich alles dabei, Drohne und wirklich die beiden Jungs von Streets Film, die das gemacht haben, Johannes Meyer und Paul Hartmann, die haben halt auch schon Filme in dieser Art gemacht. Und ich hoffe, dass wir das am Ende auch haben, einfach einen wunderschönen Film. Und das
Material,
was wir dafür haben, das sieht schon mal gut aus.
Ja. Titel, es ist weit.
Ja, that is far, genau. Das ist eine gute Idee.
Ich danke euch sehr. Tanja, Raphael, Philipp, dir natürlich, dass du mich erträgst so lange. Euch beiden, bewundernswert, was ihr gemacht habt. Ich habe totalen Respekt. Ich finde euer Buch super gut. Ich freue mich unglaublich auf den Film. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr einen Bestseller geschrieben habt.
Vielen, vielen Dank. Gute Zeit und auf bald und viel Erfolg.
Bis bald.
Das war Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.